Kapitel 30. Krishna verbirgt sich vor den Gopis. Als Krishna plötzlich aus der Mitte der Gopis verschwand, begannen sie sogleich überall nach ihm zu suchen. Als sie ihn jedoch nirgends finden konnten, bekamen sie es mit der Angst zu tun und wurden fast verrückt nach ihm. In verzweifelter Liebe und Zuneigung konnten sie nur noch an Krishnas Spiele denken, und da sie völlig in Gedanken an Krishna versunken waren, vergaßen sie alles andere. Sie erinnerten sich mit Tränen verschleierten Augen an Krishnas verschiedene Spiele, an seine entzückenden Gespräche mit ihnen, seine Umarmungen, seine Küsse und noch vieles mehr. In ihrer brennenden Sehnsucht begannen sie, seine Art zu tanzen, seine Art zu gehen und sein Lächeln nachzuahmen, als seien sie selbst Krishna. Krishnas Abwesenheit ließ sie alle verrückt werden. Jede erzählte der anderen, sie selbst sei Krishna. Schließlich versammelten sich alle Gopis und chanteten laut Krishnas Namen, und danach streiften sie quer durch den ganzen Wald und suchten Krishna. In Wirklichkeit ist Krishna alldurchdringend. Er ist im Himmel und auch im Wald. Er ist im Herzen und er ist zu allen Zeiten überall gegenwärtig. Im Wald wachsen viele Arten von großen Bäumen und kleinen Pflanzen, und die Gopis wandten sich nun an diese Bäume und Pflanzen und fragten sie nach Krishna. »Lieber Banyanbaum, hast du Nanda Maharajas Sohn gesehen, wie er lachte und auf seiner Flöte spielte? Ist er hier vorbeigekommen? Er hat unser Herz gestohlen und ist dann einfach davongelaufen. Falls du ihn gesehen hast, sag uns bitte, wohin er gegangen ist.« »Lieber Ashokbaum, lieber Naga und lieber Champaka Blütenstrauch, habt ihr Balarams jüngeren Bruder hier vorbeigehen sehen? Er hat uns verlassen, weil wir so stolz wurden.« Die Gopis wussten sehr wohl, warum Krishna plötzlich verschwunden war. Als sie sich nämlich mit Krishna vergnügt hatten, hielten sie sich für die glücklichsten Frauen im Universum, und weil sie darauf sehr stolz waren, verschwand Krishna aus ihrer Mitte, um sie von ihrem Stolz zu befreien. Krishna mag es nicht, wenn seine Geweihten auf ihren Dienst für ihn stolz werden. Krishna nimmt jedermanns Dienst entgegen, aber er liebt es nicht, wenn sich ein Geweihter für besser hält als die anderen. Wenn solche Gefühle trotzdem einmal entstehen, beseitigt Krishna sie, indem er seine Haltung gegenüber seinem Gottgeweihten ändert. Die Gopis wandten sich daraufhin an die Tulasi-Pflanzen. »Liebe Tulasi, du wirst von Sri Krishna sehr geliebt, denn deine Blätter schmücken stets seine Lotusfüße. Liebe Malati-Blume, liebe Malika-Blume, lieber Jasminstrauch, ihr alle müsst von Sri Krishna berührt worden sein, als er hier vorbeikam, nachdem er uns transzendentale Freude bereitet hat. Habt ihr Madhava hier vorbeigehen sehen? O Mangobäume, o Jackfruchtbäume, o Birnbäume, o Asana-Bäume, o Brombeersträucher, Beelbäume und blühende Kadamba-Bäume, ihr seid alle sehr froh, da ihr am Ufer der Yamuna leben dürft. Krishna muss hier vorbeigekommen sein. Würdet ihr uns gütigerweise verraten, wohin er gegangen ist?« Alsdann schauten die Gopis auf den Boden, über den sie schritten, und sagten dabei zur Erde: »Lieber Erdenplanet, wir wissen nicht, wie viele Entsagungen und Bußen du auf dich genommen hast, dass du es nun erleben darfst, dass Sri Krishna seine Lotusfüße auf dich stellt. Wie groß muss deine Freude sein! Und diese jubilierenden Bäume und Pflanzen sind die Haare auf deinem Körper. Sri Krishna muss mit dir sehr zufrieden sein. Wie sonst hätte er dich in seiner Form als Varaha, der Eber, umarmen können? Als du einmal tief ins Wasser getaucht wurdest, hat er dich gerettet, indem er dich, schwer wie du bist, mit seinen Hauern emporhob.« Nachdem die Gopis die zahllosen Bäume und Pflanzen gefragt hatten, fiel ihr Blick auf die zierlichen Rehe, die die Gopis mit munteren Augen ansahen. »Wie es scheint«, sagten die Gopis zu den Rehen, »muss Krishna, der der höchste Narayan selbst ist, mit seiner Gefährtin Lakshmi, der Glücksgöttin, hier vorbeigekommen sein. Wie sonst ist es möglich, dass der sanfte Wind, der hier weht, den Duft seiner Girlande mit sich trägt, die mit dem Kunkuma von der Brust der Glücksgöttin rötlich gefärbt ist? Es scheint, dass sie hier vorübergegangen sind und euch berührt haben, und dass ihr euch deshalb so wohlgemut fühlt und uns mit solcher Zuneigung betrachtet. Bitte sagt uns also, wohin Krishna gegangen ist. Krishna ist der wohlmeinende Freund von Vrindavan. Er ist euch ebenso zugetan wie uns. Also muss er, nachdem er uns verlassen hat, in eure Mitte gewesen sein. O ihr glücklichen Bäume! Wir denken ständig an Krishna, den jüngeren Bruder Balarams. Als er hier vorbeikam, die eine Hand auf der Schulter der Glücksgöttin und in der anderen spielerisch eine Lotusblume drehend, muss er sehr erfreut gewesen sein, eure Ehrerbietungen entgegenzunehmen, und gewiss wird er euch mit großer Freude seinen Blick geschenkt haben. Einige der Gopis wandten sich an ihre Gefährtinnen und sagten: »Liebe Freundinnen, warum fragt ihr nicht die Kletterpflanzen, die ihre großen Bäume so jubelnd umfangen, als seien sie ihre Ehemänner? Ganz bestimmt sind die Blüten dieser Kletterpflanzen von Krishnas Fingernägeln berührt worden. Wie sonst könnten sie so fröhlich sein?« Nachdem die Gopis überall nach Krishna gesucht hatten, waren sie sehr erschöpft. Und so fingen sie an, wie Verrückte zu reden. Sie konnten sich nur dadurch Erleichterung verschaffen, dass sie Krishnas verschiedene Spiele nachahmten. Eine der Gopis tat so, als sei sie die Hexe Pudana, und eine andere spielte Krishnas Rolle und saugte an ihrer Brust. Eine Gopi stellte sich so hin, als sei sie ein Handkarren, und eine andere legte sich unter sie und stieß ihre Beine nach oben, genau so wie der kleine Krishna nach den Rädern des Wagens getreten hatte, als er den Dämon Shakatasura tötete. Eine Gopi legte sich wie Krishna auf den Boden, und eine andere Gopi spielte die Rolle des Dämons Trinavarta, der den kleinen Krishna mit Gewalt in die Lüfte getragen hatte, und eine weitere Gopi ahmte Krishnas erste Gehversuche nach, bei denen Krishnas Hand- und Fußglöckchen so lieblich geklingelt hatten. Zwei Gopis imitierten Krishna und Balaram, während ihnen andere Gopis wie die Kuhhirtenfreunde nachliefen. Eine Gopi spielte den Dämon Bakasura, und eine andere zwang sie, zu Boden zu fallen, genau wie Bakasura umgestürzt war, als er von Krishna getötet wurde. In ähnlicher Weise tat eine andere Gopi so, als besiege sie Vatsasura. Krishna pflegte seine Kühe bei ihren Namen zu rufen. Und so ahmten ihn die Gopis auch darin nach und riefen die Namen der verschiedenen Kühe. Eine der Gopis mimte einen Flötenspieler und eine andere Gopi lobte sie, genau wie die Knaben Krishna lobten, wenn er auf seiner Flöte spielte. Wieder eine andere Gopi nahm eine ihrer Freundinnen auf die Schulter, genau wie es Krishna mit seinen Spielkameraden tat. Dabei war sie so sehr in Gedanken an Krishna vertieft, dass sie sich zu brüsten begann, selbst Krishna zu sein. »Schaut alle her und seht, wie gewandt und stark ich bin!« Eine der Gopis spannte das obere Teil ihres Saris über ihrem Kopf aus und rief: »Fürchtet euch nicht vor Regengüssen und tosenden Wirbelstürmen, ich werde euch beschützen!« Auf diese Weise imitierte sie Krishna, wie er den Govardhan-Hügel hochhob. Wieder eine andere Gopi setzte ihren Fuß mit Gewalt auf den Kopf einer Gefährtin und rief: »Du Scheusal Kalia, ich werde dich hart bestrafen, verlasse diesen Ort auf der Stelle, ich bin auf der Erde erschienen, um alle Schurken zu bestrafen.« Eine andere Gopi rief ihren Gefährtinnen zu: »Seht nur, die Flammen des Waldbrandes kommen direkt auf uns zu, um uns zu verschlingen. Schließt getrost die Augen, ich werde euch vor der drohenden Gefahr bewahren.« Auf diese Weise drang Krishnas Abwesenheit tief in die Herzen der Gopis ein und trieb sie zum Wahnsinn. Überall fragten sie die Bäume und Pflanzen nach ihm. An einigen Stellen fanden sie Fußspuren, die nur von Krishna stammen konnten, da sie die charakteristischen Zeichen seiner Fußsohlen zeigten, nämlich Flagge, Lotusblume, Dreizack, Blitz und noch weitere Symbole. Als die Gopis die Fußabdrücke sahen, riefen sie erstaunt aus: »Oh, seht einmal, hier sind Krishnas Fußabdrücke. Man kann alle Zeichen von Krishnas Fußsohlen deutlich sehen, wie die Flagge, die Lotusblume, den Dreizack und den Blitz.« Sie folgten den Fußspuren und plötzlich erblickten sie daneben ein weiteres Paar Fußabdrücke. Das stimmte sie sogleich sehr traurig, und so sagte eine der Gopis: »Seht nur, liebe Freundinnen, wem gehören diese Fußabdrücke? Sie befinden sich direkt neben den Fußspuren von Nanda Maharajas Sohn. Krishna ist hier mit einer anderen Gopi vorbeigekommen, genau wie ein Elefant an der Seite seines geliebten Weibchens geht. Und dabei hat er bestimmt seinen Arm um sie gelegt. Wir müssen daraus schließen, dass diese Gopi Krishna mit noch größerer Liebe und Ergebenheit diente als wir. Aus diesem Grunde konnte er sich zwar von uns trennen, aber er brachte es nicht übers Herz, sie zu verlassen. Und deshalb durfte sie bei ihm bleiben. Liebe Freundinnen, stellt euch nur vor, welch transzendentaler Ruhm dem Staub dieses Ortes zukommt. Der Staub von den Lotusfüßen Krishnas wird selbst von Brahma, Shiva und der Glücksgöttin Lakshmi verehrt. Doch zugleich sind wir sehr betrübt darüber, dass diese eine Gopi mit Krishna zusammen sein darf, denn sie trinkt den Nektar von Krishnas Küssen und lässt uns hier voller Klagen zurück. Liebe Freundinnen, seht nur, an dieser Stelle sind die Fußabdrücke dieser Gopi nicht mehr zu sehen. Es scheint, dass das trockene Gras, das hier auf dem Weg steht, ihren Füßen wehgetan hat. Und deshalb hat Krishna Radharani auf seine Schultern genommen. Wie unbeschreiblich lieb sie ihm ist. Und hier hat Krishna bestimmt ein paar Blüten gepflückt, um Radharani eine besondere Freude zu bereiten. Denn wir können hier nur seinen halben Fußabdruck sehen. Er muss sich auf die Zehenspitzen gestellt haben, um die Blüten dieses Baumes zu erreichen. Und seht nur hier, liebe Freundinnen, an dieser Stelle hat sich Krishna bestimmt mit Radharani niedergesetzt und versucht, ihr Blumen ins Haar zu stecken. Ihr könnt euch sicher sein, dass sie hier zusammensaßen. Krishna ist in sich selbst vollkommen. Sein Genießen ist von nichts anderem abhängig. Doch um seine Geweihte Radharani zu erfreuen, hat er sich ihr gegenüber verhalten wie ein verliebter Junge gegenüber seiner Freundin. Krishna ist so gütig, dass er all die Umstände, die ihm seine Freundinnen bereiten, immer geduldig hinnimmt. Mit diesen Worten begannen die Gopis, auf die Fehler dieser bestimmten Gopi hinzuweisen, die Krishna allein mit sich genommen hatte. Sie vermuteten, dass die Hauptgopi, Radharani, die allein bei Krishna sein durfte, auf ihre Stellung ebenfalls sehr stolz sein müsse und sich selbst bestimmt für die allerbeste Gopi halte. Sie muss jedoch außergewöhnlich schön sein und zweifelsohne besondere Eigenschaften besitzen. Denn wie sonst hätte Krishna sie allein mit sich nehmen und uns einfach zurücklassen können? Sie hat Krishna bestimmt tief in den Wald geführt und dann zu ihm gesagt: »Mein lieber Krishna, ich bin sehr müde. Ich kann nicht mehr. Bitte trage mich, wohin du willst.« Als sie so zu Krishna sprach, wird er wahrscheinlich erwidert haben: »Ja, komm und steige auf meine Schulter.« Doch im selben Augenblick wird Krishna aus ihrer Sicht verschwunden sein. Und nun steht Radharani bestimmt alleine da und klagt um ihn: »Mein Geliebter, mein Liebster, du bist so schön und mächtig, wo bist du hingegangen?« »Ich bin nichts weiter als deine gehorsame Dienerin. Tiefer Kummer sticht mein Herz. Und so flehe ich dich an, komm bitte wieder zurück zu mir.« Aber Krishna ist bestimmt nicht zurückgekommen, sondern er wird sie aus einiger Entfernung beobachten und ihren Kummer und ihre Klagen genießen. Die Gopis gelangten auf ihrer Suche nach Krishna immer tiefer in den Wald hinein, und plötzlich sahen sie, dass Radharani tatsächlich von Krishna allein zurückgelassen worden war. Und so wurden die Gopis nur noch trauriger, Das ist das Zeichen für Krishna-Bewusstsein. Zu Beginn waren sie ein wenig neidisch gewesen, weil Krishna Radharani allein mit sich genommen und sie die anderen Gopis zurückgelassen hatte. Doch sobald sie erkannten, dass Krishna auch Radharani verlassen hatte und dass sie nun allein dasaß und um ihn klagte, tat sie ihnen sehr leid. So stießen die Gopis auf Radharani, und sie erzählte ihnen, wie sie sich Krishna gegenüber falsch verhalten hatte und stolz geworden war, und wie sie dafür bestraft wurde. Als die Gopis diese Worte hörten, bekamen sie noch größeres Mitleid mit Radharani. Alsdann gingen alle Gopis, begleitet von Radharani, noch tiefer in den Wald hinein, bis sie schließlich das Licht des Mondes nicht mehr sehen konnten. Als sie bemerkten, dass es immer finsterer wurde, blieben sie stehen. Ihr Geist und ihre Intelligenz versanken in der Erinnerung an Krishna, und sie alle imitierten Krishnas Taten und Worte. Sie hatten sich Krishna mit Herz und Seele hingegeben, und nun begannen sie, über seinen Ruhm zu chanten. Ihre Familien hatten sie völlig vergessen. Auf diese Weise versammelten sich alle Gopis am Ufer der Yamuna, und in der Hoffnung, dass er zu ihnen zurückkehren werde, chanteten sie alle über die Herrlichkeiten Sri Krishnas. Hiermit enden die Bhaktivedanta-Erläuterungen zum 30. Kapitel des Krishna-Buches. Krishna verbirgt sich vor den Gopis.